Hallo, ich bin Lars Vollmer, Autor von Gebt eure Stimme nicht ab, warum unser Land unregierbar geworden ist. Ich wünsche dir augenöffnende Impulse und viele wertvolle Einblicke in mein Buch durch die folgenden Blinks. Es ist Zeit, dass wir unsere Gesellschaft nach vorne weiterdenken, ohne ständig anderen die Schuld unterzujubeln. Also los.
Lars Vollmer, gebt eure Stimme nicht ab. Warum unser Land unregierbar geworden ist. Da stimmt doch etwas nicht. Die Politiker wundern sich über die wachsende Politikverdrossenheit der Menschen, während sie eifrig immer tiefer in sämtliche Lebensbereiche hineinregulieren. Wir Bürger sind es wiederum inzwischen gewohnt, von der Politik gemaßregelt und bevormundet zu werden und fordern daher bei jedem gesellschaftlichen Problem reflexartig staatliche Einmischung. Auf der anderen Seite schimpfen wir frustriert, wenn die politischen Lösungen dann doch wieder zu bürokratisch und kleingeistig für die komplexen Herausforderungen unserer Zeit sind. Diese Blinks erklären das Dilemma anhand der Metapher von Hirte und Herde. Mithilfe von Hirtenstock und Zäunen hütet der Hirte seine braven, dummen Schäfchen, die es gewohnt sind, dass jemand anderes für sie entscheidet. In Wirklichkeit aber ist ein solches Hirtensystem längst nicht mehr zeitgemäß. Wir können und müssen Politik und Demokratie neu denken. Diese Blinks schlagen das Modell einer Verantwortungsgesellschaft vor, in der der Hirte Staat und dessen Vertreter Macht abgeben und Freiräume schaffen, die wir Bürger mit Engagement und Selbstverantwortung ausfüllen. Wir müssen die Schwarmintelligenz unserer Gemeinschaft nutzen und selbst über unsere Belange entscheiden. Übrigens haben wir am Ende der Blinks noch etwas Besonderes für dich vorbereitet. Einen Ausschnitt aus dem Hörbuch Gebt eure Stimme nicht ab. Höre nach dem letzten Blink einfach weiter. Viel Spaß. Blink Nummer 1. Im angeblich so modernen Deutschland herrscht noch immer das Hirtenprinzip. Wir sehen uns gern als unabhängig, meinungsstark und mündig. Wir gehen unseren Pflichten nach, kennen unsere Rechte und entscheiden frei über unser Schicksal. Oder? Denkste. In Wirklichkeit lassen wir uns wie lammfromme Schäfchen von einem Hirten leiten. Erklären wir zunächst das etwas zugespitzte Bild vom Schaf und dem Hirten. Das Hirtenprinzip beruht auf dem Tauschgeschäft Freiheit gegen Sicherheit und illustriert das traditionelle Verhältnis zwischen Herrschern und Beherrschten. Um beschützt zu werden, gibt das Volk seine Autonomie auf. In früheren Epochen mag das ein nutzbringendes Geschäft gewesen sein. Von der Antike bis zum späten Mittelalter war der Mensch zahllosen Gefahren ausgesetzt, gegen die er allein nichts ausrichten konnte. Also suchte er den Schutz des herrschenden Königs, Kaisers oder Fürsten, um Teil von dessen behüteter Herde zu werden. Er nahm die Unfreiheit in Kauf, um zu überleben. Große Freiheit bedeutete bis ins 16. Jahrhundert hinein große Unsicherheit. Der Vogelfreie war ein Geächteter und zur Tötung freigegeben. Doch erstaunlicherweise gilt das Hirtenprinzip noch heute. Der moderne Sozialstaat schützt uns, soweit die Theorie, vor Gewalt, Krankheit und Armut. Dafür nehmen wir große Einschränkungen unserer persönlichen Freiheit in Kauf, zahlen Steuern und Sozialabgaben und lassen uns zunehmend überwachen. Nun sollte man meinen, dass ein solches Tauschgeschäft nur so lange läuft, wie beide Seiten ihren Verpflichtungen nachkommen. Tatsächlich kann man das Ende der europäischen Monarchien im frühen 20. Jahrhundert als Kündigung seitens der beherrschten Völker verstehen. Selbst die treuen deutschen Schäfchen schickten ihren Hirten, Kaiser Wilhelm II., 1918 ins Exil, nachdem er ihnen statt sozialer Sicherheit eine verheerende Niederlage in einem fürchterlichen Weltkrieg beschert hatte. Dennoch hat sich seitdem nicht wirklich viel geändert. Im Grunde folgte vom Deutschen Reich, der Weimarer Republik über das Dritte Reich bis zur DDR und der BRD ein Hirtensystem auf das andere. Das ist, gelinde gesagt, erstaunlich, denn unsere Gesellschaft hat sich in diesen rund 100 Jahren radikal verändert. Spätestens mit der Aufklärung wurden Forderungen nach persönlicher und geistiger Freiheit laut. Seit 1949 ist diese Freiheit sogar im Grundgesetz verankert. Seit den 1960ern versuchen Aktivisten immer wieder, den Staat in seine Schranken zu weisen. Und die Globalisierung stellt uns mit der Digitalisierung, dem Klimawandel und globalen Migrationsbewegungen vor Herausforderungen, denen das Hirtensystem Nationalstaat längst nicht mehr gewachsen ist. Wird es nicht langsam Zeit für etwas Neues? Blink Nummer 2. Wir leben heute in der paradoxen Situation, gleichzeitig freier und unfreier zu werden. Wenn wir also heute nach wie vor unfreie Schäfchen sind, warum regt sich dann kein Widerstand? Heißt es nicht außerdem immer, wir Menschen wären heute so frei wie noch nie zuvor? Widerspricht sich das nicht alles? Doch. Und genau da liegt das Problem. Einerseits können wir heute tatsächlich freier als je zuvor über bestimmte Bereiche unseres Lebens verfügen. Wir können glauben, denken und sagen, was wir wollen. Wir können weitestgehend selbstständig über unsere Berufswahl und unseren Wohnort entscheiden und unsere Freizeit freigestalten. Wir leben in einer der kulturell und ökonomisch liberalsten Gesellschaften aller Zeiten. Der technologische Fortschritt hat die Mobilität und Kommunikation so weit verbessert, dass wir heute in vielen Situationen flexibel und ortsungebunden agieren können. Wir sind viel produktiver und haben gleichzeitig wesentlich mehr Freizeit als die Menschen vor 100 Jahren. Durch den weitgehend stabilen Rechtsstaat sind wir heute auch freier denn je von existenziellen Ängsten wie Hunger, Krankheit und Krieg. Und auch die Unterhaltungsindustrie leistet ihren Beitrag, damit wir Konsumenten, Bürger, uns frei fühlen. Und doch ist er da, der Hirte, und regelt gemeinsam mit seinen Hirtenjungen alle möglichen Bereiche unseres Alltags. Finanzamt, Ordnungsamt, Umweltamt. Die Liste der Helfer, die unsere Freiheit beschneiden, ist lang und ihre Regulierungswut nimmt zu. In München wird aufgepasst, wer mit dem Rad auf dem Bürgersteig fährt. In Heidelberg wird in Kiosks nach 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft und in Berlin wollen einzelne Bezirke die Bänke der Bars von den Gehwegen verbannen. Die Launen der Hirten beschränken auch die Freiheit der Unternehmer. Um die Jahrtausendwende wollte das Unternehmen E-Oil Dieselmotoren auf Pflanzenöl umrüsten. Die Politik stoppte die Pläne, indem es Pflanzenöl als Treibstoff mit exorbitanten Steuern belegte. Die Firma ging pleite und es fahren bis heute keine Autos mit Pflanzenöl, während der Diesel zunehmend verteufelt wird. Die Frage ist, wie lange das noch gut geht. Was passiert, wenn die Stimmung kippt, weil die Menschen begreifen, was ihnen vorenthalten wird? Die Wirtschaft ist ein gutes Beispiel dafür, dass Hirten die Zeichen der Zeit endlich erkennen müssen. Wer heute als Unternehmer auf den wachsenden Wunsch nach mehr Flexibilität mit noch mehr Kontrolle reagiert, setzt die Zufriedenheit und Motivation seiner Mitarbeiter aufs Spiel. Wer nicht schnell genug auf die Veränderungen am Markt reagiert, ist langfristig nicht wettbewerbsfähig. Nun ist es für die Gesellschaft meist nicht tragisch, wenn ein Unternehmen pleite geht. Aber wenn ein Staat nicht auf den Wandel der Zeit reagiert, können die Folgen dramatisch sein. Dann kann es zum Stillstand, zur Revolution oder gar zu einem Bürgerkrieg kommen. Das scheint unsere Regierungen aber bislang nicht weiter zu kümmern. Blink Nummer 3. Der Staat muss Bedrohungsszenarien schaffen, um seinen Erhalt zu rechtfertigen. Jeder Hirte würde versuchen, seine Schafe unter Kontrolle zu halten. Und kein Herrscher würde seinen Thron bereitwillig von sich aus räumen. Da darf es nicht wundern, dass auch der Staat alles dafür tut, dass ihm seine Untertanen treu bleiben. Aber wie macht er das konkret? Die wichtigste Daseinsberechtigung des Staats ist seine Rolle als Versorger und Beschützer. Um als Hirte weiter bestehen zu können, beschwört er ein latentes Gefühl der Unsicherheit und Bedrohung herauf. Denn er weiß, das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit kommt vor dem Bedürfnis nach Freiheit. Bei drohender Gefahr geben wir eher unsere Freiheit auf, als dass wir unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Der Staat weiß auch, dass ihm die komplexe Realität der Gegenwart mit all ihren Unwägbarkeiten etliche Gelegenheiten bietet, sich als Beschützer zu inszenieren. Terrorismus, Finanzkrisen, Flüchtlingskrisen, Digitalisierung, Klimawandel, Gewaltverbrechen, linke Extremisten, rechte Extremisten, wo man auch hinsieht, überall lauert Gefahr. Aber Vater Staat ist ja für uns da und schützt uns vor all den Bedrohungen mit noch mehr Videoüberwachung, Bankenregulierung, schärferen Einwanderungs- und Asylgesetzen, Digitalsteuern und so weiter. Er verbietet, schreibt vor und zwingt. Dabei rechtfertigt er die Einschränkung der individuellen Freiheit oft mit dem Argument, dies diene dem Allgemeinwohl. Nach dem Motto, der Hirte weiß besser als einzelne Schäfchen, was für die ganze Herde das Richtige ist. Ein gutes Beispiel dafür ist der Rundfunkbeitrag, der einst als durchaus sinnvolles Unterfangen startete, die Unabhängigkeit und Vielfalt in Funk und Fernsehen zu gewährleisten. Mittlerweile braucht es den Beitrag dafür nicht mehr. Doch statt die Gebühren abzuschaffen, werden die Beiträge für Privathaushalte eisern weiter eingetrieben. So ist der Umsatz der Rundfunksender innerhalb von 50 Jahren von 1,2 auf 8 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen. Eine externe, unabhängige Prüfung der Ausgaben gibt es nicht. Und die Empfänger der Beiträge klammern sich an ihre Arbeitsplätze, die wiederum durch die engen Verflechtungen zwischen Intendanten und Politikern gesichert sind. Die Wirtschaft reagiert längst mit flexiblen Möglichkeiten, Leistungen wirklich nur im Fall einer Nutzung zu bezahlen. Der Staat hingegen zwingt seine Bürger zur Abgabe, auch bei der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Die Bevormundung geht aber noch weiter. Papa Staat weiß nämlich nicht nur, was für die Gemeinschaft am besten ist, sondern auch, was das Beste für jeden Einzelnen von uns ist. Blink Nummer 4. Der Hirte Staat hält uns so lange dumm, bis wir wirklich dumm werden. Wer Kinder hat, weiß, wie schwer es fällt, Schützlinge in die Mündigkeit zu entlassen, auf dass sie ihre eigenen Fehler machen. Unser Staat denkt aber gar nicht daran, seine Macht einzuschränken. Er meint sogar, besser als du zu wissen, was gut für dich ist. Das führt zu einem gefährlichen Teufelskreis. Die Hirten wissen zum Beispiel, dass du Alkohol bis zur Leberzirrhose verträgst, aber beim Kiffen den Lebensantrieb verlieren würdest. Sie wissen, dass Zwillinge im Grunde wie ein Kind sind und du die doppelte Elternzeit, die es bis 2015 gab, ohnehin nicht in Anspruch genommen hättest. Und weil sie alles so viel besser wissen als du, fällt es ihnen schwer, dich deine eigenen Entscheidungen treffen zu lassen. Dem Ganzen liegt die problematische Annahme zugrunde, wir Bürger seien zu dumm, um selbst zu wissen, was wir brauchen. Noch fataler ist, dass sich diese Annahme auf lange Sicht sogar selbst erfüllt, denn unterstellte Dummheit verhindert Lerneffekte. Deine Arztrechnung zum Beispiel geht nicht an dich, sondern direkt an deine Krankenkasse. Du würdest all die komplizierten Berechnungen sowieso nicht verstehen. Da so aber niemand weiß, was die typischen Behandlungen überhaupt kosten, kann auch niemand lernen, abzuwägen, wann sich ein Arztbesuch lohnt. Die Krankenkassen schreiben die Preise für die Behandlungen übrigens auch den Ärzten vor. So kommt es, dass niedergelassene Ärzte zwar dasselbe Risiko wie andere Selbstständige tragen, die Preise für ihre Dienstleistung aber nicht selbst bestimmen dürfen. So viel erzwungene Dummheit macht abhängig. Wir werden daran gewöhnt, uns in allen Lebenslagen an den Staat und seine Organe wenden zu müssen. Das macht uns unselbstständig. Wenn es Probleme gibt, fordern wir sein Eingreifen. Wenn die Verkehrsunfälle steigen, müssen die Verkehrsregeln verschärft werden. Wenn es zu einer Schießerei kommt, die Waffengesetze. Und wenn ein Asylbewerber ein Gewaltverbrechen begeht, soll der Staat gefälligst die Grenzen schließen. Je öfter wir nach dem Hirten rufen, desto mehr Verantwortung geben wir ab. Wir schränken uns selbst in unserer Freiheit ein und übertragen dem Staat immer mehr Macht. Dadurch entstehen neue Regeln und Zwänge, die uns noch dümmer und hilfloser machen, sodass wir noch häufiger und lauter nach Hilfe rufen und so weiter. Ein schönes Schlamassel ist das. Was aber, wenn jemand beschließt, da nicht mehr mitzuspielen? Blink Nummer 5. Damit niemand ausbüchst, bauen Hirten Zäune. Wir bleiben bei unserer Hirtenmetapher. Stell dir vor, ein Hirte hält seine Schafe frei und alles ist gut. Irgendwann büchsen einzelne Schafe aus, andere ahmen es nach. Was macht der Schäfer? Er baut Zäune, um sich solchen Ärger von vornherein zu ersparen. Auch diesen Reflex gibt es in der Politik. Hier äußert er sich durch Verbote, Steuern und Vorschriften. Das wohl eindrucksvollste Beispiel für einen solchen Zaun war natürlich die innerdeutsche Grenze mit der Berliner Mauer. Auch damals wollte die Staatsführung der DDR ihren Bürgern weismachen, diese dreiste und radikale Beschneidung ihrer Freiheit sei letztlich nur zu ihrem Besten. Der antifaschistische Schutzwall sollte die pflichtbewusste kommunistische Bevölkerung vor dem Klassenfeind schützen. Das rechtfertigte sogar die Trennung tausender Familien und die mutwillige Erschießung fluchtwilliger Zivilisten. Hirten scheuen also nicht vor dem Einsatz von Gewalt zurück, um ihre Schafe im Zaum zu halten. Wir haben gar keine andere Wahl, als zu akzeptieren, was der Staat sich für uns ausdenkt. Wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt den Hirtenstock zu spüren. So erging es auch Sieglinde B. aus Thüringen, die sich weigerte, den Rundfunkbeitrag zu zahlen, weil sie ihn für verfassungswidrig hielt. Nach einem längeren Rechtsstreit veranlasste der MDR dann 2016 die Vollstreckung eines Haftbefehls. Erst nach großem Medienrummel und 61 Tagen Erzwingungshaft kam die Verweigerin frei. Frau B. verlor ihre Arbeit und kann bei einer erneuten Zahlungsverweigerung jederzeit wieder inhaftiert werden. Zu viel Staatsgewalt ist ebenfalls eine Gefahr für das gesellschaftliche Gleichgewicht. Der Tauschhandel Freiheit gegen Sicherheit sollte auf Freiwilligkeit beruhen. Wir Bürger können für den angebotenen Schutz gewisse Einschränkungen unserer Freiheit in Kauf nehmen, aber der Zwang ist längst zu stark geworden. Jobcenter und BAföG-Ämter sind nur zwei Beispiele staatlicher Einrichtungen, die uns Bürgern nicht wie eigentlich vorgesehen dienen, sondern ihre Macht oft skrupellos ausspielen. Je sinnloser und radikaler die Regeln, desto größer werden die Spannungen und Distanz zwischen Hirte und Herde. Der Hirte empfindet die Herde als undankbar und rebellisch, und die Herde fühlt sich ihrerseits schikaniert und unterdrückt. Dann dauert es nicht mehr lange, bis die Stimmung kippt. Wenn die Masse wütend aufbegehrt, ist die Sicherheit des Hirten selbst und damit das ganze System in Gefahr. Blink Nummer 6. Unsere Hirten wollen verzweifelt ein System erhalten, das längst ausgedient hat. Warum legen wir es dann nicht einfach drauf an und geben unseren Hirten den Laufpass? Weil es damit nicht getan wäre. Das eigentliche Problem sind nicht die jeweiligen Hirten, sondern das Hirtensystem als solches. Das basiert nämlich wie alle Systeme auf Selbsterhalt. Das bundesdeutsche Hirtensystem schafft Ämter, die mit gefügigen Amtsträgern besetzt werden. Die Staatsdiener werden mit so vielen Vorzügen, zum Beispiel der Aussicht auf eine satte Beamtenpension, umschmeichelt, dass sie parieren. Sie wollen die Hand, die sie füttert, nicht beißen, ihre Position sichern und damit auch das von ihnen bekleidete Amt erhalten. Sie wissen, dass sie austauschbar sind und bemühen sich umso stärker um Systemtreue. All die systemtreue Selbsterhaltung kann auf Dauer nur zu noch mehr Kontrolle, Zwang und Bevormundung führen. Welcher Amtsträger käme auf die Idee, Regulierungen zurückzuschrauben und damit seine eigenen Kompetenzen zu beschneiden? Keiner. Aber wenn wir uns ungebremst in dieser Spirale weiterdrehen, kommen wir irgendwann bei einer autoritären Herrschaft an. Dann gibt es wirklich keine Freiheit mehr. Das wiederum kann nur zu zwei Dingen führen: Stagnation oder Revolution. Ein solches Szenario wäre brandgefährlich für uns alle. Jede Gesellschaft ist ein komplexes System, das sich aus mehreren Subsystemen zusammensetzt: dem Recht, der Politik, der Wirtschaft, dem Sport, der Medizin, dem Wertekanon, der Religion und so weiter. Jedes dieser Subsysteme übernimmt eine andere Funktion in der Gesellschaft. Die Justiz wacht über Recht und Unrecht, der Sport fördert Ertüchtigung und Zusammenhalt, die Politik übernimmt die Ausübung der Staatsgewalt. Wenn diese Subsysteme dysfunktional werden, kränkelt die Gesellschaft. Krisen in Subsystemen wie dem Sport oder der Medizin sind zwar schmerzhaft, aber bis zu einem gewissen Grad zu verkraften. Wenn aber die zentralen Subsysteme wie die Politik, die Wirtschaft und das Recht versagen, wird es schnell lebensbedrohlich. Wenn es jedoch nichts bringt, die Hirtenjungen, die über die Subsysteme wachen, auszutauschen, was bleibt uns noch übrig? Dann müssen wir das ganze System in Frage stellen. Unser Hirtensystem beruht bis heute auf der Idee der zentralen Steuerung, also der Annahme, der Hirte allein könne all die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen in ihrer gesamten Komplexität überblicken und daraus die richtigen Entscheidungen ableiten. Das ist wahnsinnig naiv und gestrig. Die Welt ist viel zu unüberschaubar geworden, um sie zentral regulieren zu wollen. So kann der Staat nur daran scheitern, seinen Bürgern Sicherheit und Schutz bieten zu wollen. Und genau dieses Versagen wird ihm ja auch von den Bürgern vorgeworfen. Blink Nummer 7. Die Wirtschaft lebt vor, wie wir die Gesellschaft ohne das Hirtensystem organisieren können. Vielen Menschen wird das Hirtensystem alternativlos erscheinen. So war es doch immer. Wie soll man die Gesellschaft denn anders organisieren? Tatsächlich brauchen wir das Rad gar nicht neu zu erfinden, denn die Wirtschaft macht längst vor, wie es auch gehen kann. Gute Unternehmer kennen den entscheidenden Unterschied zwischen Steuerung und Führung. Steuerung bedeutet Macht. Vater Staat glaubt, allein zu wissen, was für den Einzelnen und die Gemeinschaft gut ist. Daraus leitet er das Recht ab, die Gesellschaft zu lenken. Seine Befehle begegnen uns tagtäglich an allen Ecken und Enden. Klicken Sie hier, akzeptieren Sie dies, stimmen Sie dem und dem zu und unterschreiben Sie dort. Führung, die diesen Namen verdient, funktioniert umgekehrt. Menschen folgen jemandem, weil sie an seine Ideen glauben und seine Vorschläge gutheißen. Wer auf diese Art führt, gibt keine Anweisungen oder droht mit Sanktionen, er überzeugt. Damit ist Führung an kein Amt gebunden. Der Begriff der Führungskraft ist irreführend, denn Führungskräfte führen bisher meist allein Kraft ihrer Position. Echte Führung sieht anders aus. Sie ist nämlich unabhängig von formaler Macht und Hierarchien. Es gibt bereits Unternehmen, die sich ganz ohne Hirten organisieren. Und zwar sehr erfolgreich. Wenn es ein Problem gibt, kommen die betroffenen Mitarbeiter zusammen und suchen gemeinsam nach einer Lösung. Sie schlagen einander Ideen vor und entscheiden sich gemeinsam für die beste Lösung, die sie dann nicht aus Zwang umsetzen, sondern weil sie sinnvoll ist. Wenn das Problem gelöst ist, löst sich auch das Team wieder auf. Solche sogenannten agilen Teams sind in der Softwarebranche und anderen Wirtschaftszweigen längst Realität. Warum? Weil Innovation und Veränderung Freiraum brauchen. Um die neuen und oft komplexen Herausforderungen der modernen Märkte anzugehen, müssen je nach Problemstellung andere Experten zusammenfinden, um ihre Kompetenzen zu bündeln. Da braucht es keine starre Steuerung, sondern agile Selbstverantwortung. Zwischen den Teams und der Lösung ihres Problems steht keine formale Machtinstanz. Die Teammitglieder haben eigene Handlungsmacht. Sie müssen auf keine zentralen Vorgaben oder Entscheidungen warten, sondern übernehmen selbst die Führung. Diesen Gedanken müssen wir auf politische Entscheidungsprozesse übertragen. Die Behörden und Ämter müssen an den richtigen Stellen Freiräume schaffen, damit bisher gelangweilte Sachbearbeiter endlich selbstverantwortlich arbeiten können. Sie brauchen das Vertrauen ihrer Vorgesetzten. Wenn sie dann noch mit den relevanten Informationen für das jeweilige gesellschaftliche Problem versorgt werden, werden sie das ihnen entgegengebrachte Vertrauen mit einer ganz neuen Motivation und Kreativität zurückzahlen. Blink Nummer 8. Für ein erfolgreiches politisches System brauchen wir beides, Führung und Steuerung. Was heißt das nun für unser Hirtenmodell? Soll der Staat etwa komplett abgeschafft werden? Wohl kaum. Aber wie viel zentrale Steuerung und wie viel kollektive Selbstverantwortung brauchen wir? Lars Vollmer sagt, wir brauchen beides, und zwar im jeweils richtigen Moment. Es ist die alte Frage nach der richtigen Machtverteilung zwischen Individuum und Kollektiv. Eine vollkommen libertäre Ordnung ohne jede kollektive Struktur ist auch keine Lösung. Stell dir vor, der Einzelne hat jederzeit alle Macht und Freiheit. Stell dir vor, er sieht es partout nicht ein, solidarische Beiträge wie Steuern und so weiter zu zahlen, sondern möchte wie in der freien Wirtschaft nur die Leistungen vergüten, die er wirklich nutzt. Das würde bedeuten, dass staatliche Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit und Infrastruktur privatisiert werden müssten. Und wollen wir das? Zu viel Freiheit kann auch zur Eskalation führen. Die Nationalstaaten selbst sind als Akteure auf der weltpolitischen Bühne durchaus autonom. Es gibt nur wenig bindende internationale Spielregeln, an die sie sich halten müssen. Ihr unreguliertes Treiben und Handeln hat uns mit dem Klimawandel eine gewaltige ökologische Katastrophe beschert. Je nachdem, wie die sich entwickelt, könnte auch unser libertäres, globales System in einem riesigen Chaos versinken. Was wir wirklich brauchen, ist ein Gleichgewicht aus individueller Freiheit und angemessenen kollektiven Regeln. Vollmer hat auch einen Vorschlag dafür, wann wir kollektive und wann wir individuelle Lösungen brauchen. Einfache und repetitive Aufgaben, die vorhersehbare Lösungen erfordern, können von der zentralen Steuerung im Sinne des Hirtensystems übernommen werden. Bestimmte Staatsorgane und Verzeichnisse wie das Zentrale Handelsregister oder die Standes- und Grundbuchämter sind zum Beispiel effektive Werkzeuge, um die gleichen Problemstellungen mit dem immer gleichen vorhandenen Wissen zu bedienen. Aber immer dann, wenn uns neue und komplexe Aufgaben vor knifflige Herausforderungen stellen, brauchen wir keinen gelenksteifen Hirten, sondern schwungvolle Schwarmintelligenz. Selbstorganisierte und agile Teams, die ihre kreative Energie zusammenführen, um neue und innovative Ideen zu entwickeln. Die drängenden Probleme unserer Zeit, von der Flüchtlingskrise über die Bildungsreform bis zur Globalisierung, sind so vielschichtig, dass sie sich nicht mit alten Rezepten lösen lassen. Auch bei der erfolgreichen Kombination aus Steuerung und Führung ist die Wirtschaft Vorreiter. Toyota zum Beispiel arbeitet bereits seit über 30 Jahren mit einem solchen Modell. Routineabläufe in der Wertschöpfung sind klar hierarchisch organisiert und zentral gesteuert. Bei Fragen der Prozessoptimierung haben hingegen die Fließbandarbeiter genauso viel zu melden wie die Manager. Blink Nummer 9. Der Staat muss Verantwortung an uns abgeben. Wie aber erreichen wir ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Steuerung und Selbstverantwortung? Lars Vollmer meint, indem die Hirten Verantwortung abgeben und an uns übertragen. Der Impuls dafür müsse aber nicht, wie oft gefordert, von unten aus der Bevölkerung kommen, sondern von oben. Das klingt zunächst überraschend. Immerhin geht die Tendenz doch sogar in Richtung mehr Kontrolle und Regulierung. Aber sieh es mal so. Das Hirtensystem ist so sehr auf Selbsterhalt bedacht, dass es sich panisch und aggressiv gegen Subversion von unten stemmen würde. Ein radikaler Aufstand würde hart bestraft und unnötige Opfer fordern. Das heißt natürlich keinesfalls, dass wir einander nicht zum Nachdenken anstiften und Druck machen dürfen. Im Gegenteil. Wenn nämlich die Hirten, also die Entscheidungsträger mit formaler Macht von sich aus auf Einfluss verzichten, dann wird nachhaltiger Wandel möglich. Wenn sie Zuständigkeiten abgeben, werden Räume frei, die wir Herdentiere ausfüllen können. Dann entsteht Platz für bürgerliche Selbstverantwortung. Dann können sich kompetente Menschen zu agilen Teams zusammenfinden, um konkrete Probleme zu lösen. Dafür muss die Politik wichtige Informationen zur Verfügung stellen und starre Regeln durch gesellschaftliche Leitlinien ersetzen. Wir können uns dynamisch selbst organisieren. Wir müssen dafür weder unsere Haltung noch unser Denken auf links drehen. Wir brauchen einfach neue, bewegliche Strukturen, in denen Platz ist für unseren Gestaltungswillen. Dafür brauchen wir aber auch ein gewisses Maß an Engagement. Ja, Selbstverantwortung kann unbequem sein, denn wir müssen uns mit Disziplin und Verbindlichkeit ins Zeug legen. Wir müssen eine neue Kultur der zivilen Selbstorganisation etablieren, in der wir wichtige Entscheidungen miteinander aushandeln. Das bedeutet natürlich, dass man sich nach Feierabend noch trifft, statt sich mit Netflix auf der Couch zu fläzen. Aber anders geht es nicht voran. Wir können uns nicht weiter ständig über die Politik beschweren und beim nächsten Problem wieder verzweifelt nach staatlicher Hilfe schreien. Im Grunde wollen viele Hirten auch gar nicht so viel Verantwortung für uns haben. Nehmen wir hier erneut das Beispiel der Wirtschaft. Viele Festangestellte geben die Verantwortung für die Sicherheit ihres Lebensunterhalts und ihrer Altersvorsorge an ihren Arbeitgeber ab. Dabei ist ein Unternehmer in erster Linie für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Firma verantwortlich und nicht für die private Sicherheit seiner Mitarbeiter. Wir müssen aufhören, die Verantwortung an andere abzugeben und dann die Schuld im Fall des Misslingens bei ihnen zu suchen. Wir müssen uns trauen, neue Modelle der Organisation und Entscheidungsfindung zu entwickeln. Wir müssen endlich wirklich mündig werden. Wie wir das machen? Indem wir unsere Stimme nicht länger abgeben. Blink Nummer 10. Das Modell für die Zukunft ist eine Verantwortungsgesellschaft. Fangen wir gleich damit an, mutig zu sein. Denken wir die Zukunft neu. Wir haben gesehen, dass das Hirtensystem auf sein Ende zusteuert. Es ist zu behäbig und engstirnig, um die komplexen Probleme der Gegenwart zu lösen, macht uns Bürger immer dümmer und gefährdet sowohl den gesellschaftlichen Zusammenhalt als auch sein eigenes Fortbestehen. Wie also sieht unsere Gesellschaft der Zukunft aus? Das Modell der Zukunft ist die Verantwortungsgesellschaft, in der wir Bürger so frei, selbstbestimmt und eigenverantwortlich wie möglich leben. Hier gilt: Wenn es ein Problem zu lösen gibt, wird nicht gefragt, wer dafür zuständig ist, sondern wer für eine sinnvolle und effiziente Lösung benötigt wird. In dieser Gesellschaft werden die Institutionen und Einflussbereiche der formalen Macht auf das notwendige Mindestmaß reduziert. Wenn sich Ämter und Behörden als überflüssig erweisen, werden sie ganz pragmatisch aufgelöst und durch hierarchiefreie und agile Teams aus kompetenten Bürgern ersetzt. Softwarefirmen arbeiten schon lange nach diesem Prinzip. Die Code-Entwicklung ist viel zu komplex, um von einem einzigen Chefentwickler gesteuert zu werden. Darum wird die Führung immer temporär von dem Entwickler mit der aktuell produktivsten Idee übernommen. Das fördert den kreativen Wettbewerb innerhalb des Teams und den Ehrgeiz seiner Mitglieder. Um der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Technologieindustrie wieder Raum für Entfaltung und Innovation zu lassen, werden starre Regulierungen und Verbote durch gesellschaftliche Leitlinien ersetzt, wie sie zum Beispiel die Verfassung vorgibt. Relevante Informationen werden nicht länger zurückgehalten, sondern für alle frei zugänglich gemacht. Aus Herrscherwissen wird Volkswissen. Die agilen Teams haben vollen Zugriff auf alle wichtigen Fakten und Zahlen, um Probleme schnell und effizient zu lösen. Dieses Prinzip der neuen Machtverteilung müsste auch auf das Geld übertragen werden. In einer Verantwortungsgesellschaft würde wahre Demokratie bedeuten, dass die Bürger selbst entscheiden, was mit ihren Beiträgen geschieht. Die solidarischen Beiträge würden daher nicht einfach aus der Peripherie ins Zentrum fließen, sondern in der Peripherie verbleiben. Sie könnten in den selbstverwalteten Gemeinschaften direkt für lokale Lösungen und Erfordernisse verwendet werden. Das würde den Unmut darüber vergessen machen, dass Gemeinden Gelder, die ihre Mitglieder selbst entrichten, mühevoll beantragen müssen und sie ihnen trotzdem oft verweigert werden. Die Menschen, die die Steuern zahlen, würden auch über ihre Verwendung entscheiden, zum Beispiel darüber, welche Energieformen in der Gemeinde oder Region genutzt werden sollen. Der Umbau zur Verantwortungsgesellschaft hätte außerdem den Vorteil, dass er sukzessive geschehen könnte. Wir brauchen keine Systemkrise oder Revolution, sondern allmähliche Veränderung im laufenden Betrieb. Wir müssen uns ja auch erst daran gewöhnen, uns plötzlich selbst zu organisieren. Dieser Umbau ist wie ein Reifeprozess. Wenn wir irgendwann wirklich in einer Verantwortungsgesellschaft leben, sind wir erwachsen geworden. Dann übernehmen wir Verantwortung für uns selbst und unser Handeln, ohne andere zu beschuldigen oder zu übergehen. Dann packen wir die dringenden Probleme unserer Gesellschaft gemeinsam an, ohne einen Hirten, der uns bevormundet. Das waren die Blinks zu Gebt eure Stimme nicht ab von Lars Vollmer. Die Kernaussage dieser Blinks lautet wie folgt. Unsere Gesellschaft ist bis heute wie ein Hirtensystem organisiert. Wir Bürger tauschen unsere Freiheit gegen den Schutz durch den Staat. Dieses paternalistische Herrschaftsverständnis ist aber inzwischen nicht mehr zeitgemäß. Die Menschen sind längst frustriert über ihre Unselbstständigkeit und Bevormundung und der Staat in seiner jetzigen Form ist viel zu unbeweglich, um den komplexen Problemen unserer Zeit gerecht zu werden. Wir brauchen eine moderne Verantwortungsgesellschaft, die auf kreative Schwarmintelligenz und soziale Selbstorganisation setzt. Was du konkret umsetzen kannst, gib deine Stimme nicht ab. Frage dich doch einmal selbst, an welchen Stellen du von wem bevormundet wirst. Wo entscheiden andere über Dinge, die dich direkt betreffen? Hättest du möglicherweise selbst gute oder sogar bessere Vorschläge für die Lösung solcher Probleme? Informiere dich, wo du dich vielleicht doch gemeinsam mit Gleichgesinnten einbringen kannst. Wende dich, wann immer du kannst, mutig direkt an die Entscheider und stoße eine Veränderung hin zu mehr bürgerlicher Selbstverwaltung an. Hat dich das inspiriert? Wir lernen selbst jedes Mal dazu, wenn wir die Thesen unserer Sachbücher zu Blinks verdichten. Der größte Lohn für diese Mühe ist natürlich dein Lerneffekt. Hat dich das hier inspiriert, angestachelt oder aufgewühlt? Egal was es ist, teile es mit uns. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und sag uns, was du denkst. Stopp! Bevor du gehst, wir haben für dich noch etwas Besonderes vorbereitet. Einen Ausschnitt aus dem Hörbuch Gebt eure Stimme nicht ab von Lars Vollmer. Wir hoffen, dass dir dieser zusätzliche Einblick ins Buch gefällt. Würdest du gerne mehr Hörbuchausschnitte auf Blinkist hören? Schicke uns gerne dein Feedback dazu. Schreibe einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com. Los geht's!
Chefsache. Wenn in der Wirtschaft ein System nicht gut funktioniert, dann erkennen Sie das daran, dass den Führungskräften zugeschrieben wird, falsche Entscheidungen zu treffen. Dass den Mitarbeitern zugeschrieben wird, keine Verantwortung zu übernehmen. Dass Führungskräften zugeschrieben wird, schlecht zu führen. Dass Mitarbeitern zugeschrieben wird, führungsbedürftig zu sein. Dass Führungskräften zugeschrieben wird, zu viele Meetings abzuhalten. Dass Mitarbeitern zugeschrieben wird, ständig nur in Meetings herumzusitzen. Und so weiter. Das alles sind Zuschreibungen. Und die beruhen auf optischen Täuschungen. Die Fehlleistungen sehen durch den Kontext, in dem sie sich ereignen, so aus wie Fehlleistungen. Aber diese Zuschreibungen von Fehlleistungen sind selbst Fehlleistungen. Denn der Kontext macht es aus. Stellen Sie sich vor, ein Publikum in einer Oper verhielte sich wie ein Publikum in einem Fußballstadion. Olé, olé, Supergeiger! Fanschals mit dem Namen des Tenors werden in die Luft gereckt. Fahnen schwenken, Schlachtengesänge und Anfeuerungsrufe, Pfiffe für den Dirigenten, Jubel nach der Arie. Und umgekehrt, das Publikum im Stadion verhielte sich wie ein Opernpublikum. Vor dem Anpfiff räuspern und husten im feinen Zwirren, dann Schweigen. Tore, gewonnene Zweikämpfe und Schiedsrichterentscheidungen werden wohlwollend mit Kennermiene zur Kenntnis genommen. Mucksmäuschenstille bis zum Schlusspfiff. Bis zum letzten Tönchen des Schlusspfiffs, dann 1, 2 Sekunden Stille, dann brandender Applaus. Sie können es sich nur mit Mühe vorstellen? Ich weiß, ich kann es überhaupt nicht. Das Verhalten von Menschen wirkt auf andere schon manchmal skurril. Manchmal einfach blöd und manchmal macht es regelrecht fassungslos. Da kann man schon denken, das Gegenüber sei nicht ganz bei Sinnen. Der Sinn und Unsinn menschlichen Verhaltens ist aber immer kontextabhängig. Die Konflikte in Unternehmen entstehen erst durch die Zuschreibung defizitären Verhaltens zu einzelnen Menschen, womit das Problem personalisiert wird. Dabei sitzt das Problem zumeist, ja ich weiß, nicht immer im Kontext. Oder anders gesagt, wenn das Verhalten einer Person blöd, egozentrisch, machtbesessen, aggressiv, empathielos, gierig oder spaltend wirkt, dann begünstigt der Kontext eben blödes, egozentrisches, machtbesessenes, aggressives, empathieloses, gieriges und spaltendes Verhalten oder erzwingt es sogar. Über die Persönlichkeit des Akteurs sagt das wenig aus. Deshalb werden Sie den schalschwenkenden Fußballfan im Opernsaal vermutlich nicht finden. Der Kontext begünstigt ein gänzlich anderes Verhalten. Ein Mensch aber kann problemlos nachmittags im Stadion frenetisch jubeln und abends in der Oper genießend schweigen. Kein Problem. Andersherum, ein Manager, der im 21. Jahrhundert die Entscheidungsgewalt hirtenmäßig an sich zieht und paternalistisch in die Arbeit seiner Schützlinge eingreift, verhält sich nicht falsch oder schlecht, sondern sehr passend zum Kontext. Ein Politiker, der heutzutage etatistisch, planwirtschaftlich, paternalistisch in den Energiesektor oder in das Gesundheitssystem oder in das Bildungswesen eingreift, um seine Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, seine Existenzberechtigung zu untermauern und seine Wiederwahl zu sichern, verhält sich nicht falsch oder schlecht, sondern opportun und völlig passend zum aktuellen Kontext. Ein Problem wird das allerdings dann, wenn der Kontext sich ändert. Also, nochmal ganz deutlich, denn das ist der erste Schritt. Nicht die Menschen, nicht die handelnden Personen sind schuld, auch wenn es meist so aussieht. Es liegt nicht an ihnen. Natürlich entbindet diese Betrachtungsweise nicht jeden Menschen von der Verantwortung für sein eigenes Verhalten, aber den Kontext zu ignorieren, wäre fahrlässig und naiv. Um es abstrakter auszudrücken, Führung geht niemals von einer Person aus. Wir benutzen das in unserem Sprachgebrauch zwar immer so, als führte ein Subjekt ein Objekt. Der Trainer führt die Mannschaft, der Vorstand führt das Unternehmen, der Fraktionsvorsitzende führt die Bundestagsfraktion, die Kanzlerin führt die Regierung. Aber das ist systemtheoretisch betrachtet nicht korrekt. Die präzisere Formulierung wäre: Führung findet zwischen Menschen statt, und zwar nur dann, wenn einer folgt. Wenn einer Kanzlerin niemand folgt, dann führt sie auch nicht, selbst wenn sie sich auf den Kopf stellt, mit den Ohren wackelt oder ihre aus den Händen geformte Raute kunstvoll zu einem gleichschenkligen Achteck morpht. Kurzum, sie kann nicht führen wollen. Führung entsteht genau dann zwischen Menschen, wenn mindestens einer folgt. Aber wenn das so ist, dann ist es auch nicht notwendig, Führung zu institutionalisieren, also Führung an eine Stelle zu packen und Führungsposition dran zu schreiben.